Hallo Leute, da sind wir schon wieder und wir haben eine vollgepackte News-Folge mit einem ganz kleinen, reingepackten halben Ding des Monats und unter anderem die Erklärung, warum im Sommer das genau das Richtige ist für einen Podcast.
Ja, und dann hast du deinen Rant gegen den Consent-Mode mal wieder losgelassen, konntest dich nicht stoppen.
Nein, aber macht ja nichts. Dafür ist es nochmal vollständig erklärt, warum der Consent-Mode Käse ist.
Genau.
Aber wir haben auch erklärt, warum der Consent-Mode im Google Tag Manager im Gegensatz zu dem normalen Consent-Mode eine coole Sache sein kann.
Wir haben Tipps für bessere Reports in Google Analytics 4.
Wir haben das ein oder andere nicht zu Google Analytics, sondern zum Beispiel Matomo und Pivik Pro und Adobe in den News.
Und Shopify und im Data Layer. Und es ist, glaube ich, genug zum Anhören. Lasst uns mal hier aufhören und viel
genau.
Spaß für euch beim Anhören.
Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Wir heißt Markus Bersch aus Mönchengladbach und wie immer dabei ist
Michael Janssen aus Köln.
Wunderbar, haben wir das auch schon wieder geklärt. Ja,
war
der
gar
Monat
nicht so schwer.
War gar nicht so schwer. Haben wir aber auch schon ein, zwei Mal gemacht. Ich weiß gar nicht, wie vielte Folge das ist. Wir sind irgendwie in den 60ern, oder?
Ja, gute Frage. Bestimmt. Können wir dann mal nachschauen.
Ich glaube, wir sind in den 60ern und dann kommen irgendwann die wilden 70er und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie... Vielleicht können wir das ja musikalisch feiern, wissen wir noch nicht. Apropos musikalisch, iTunes, ja, wir stehen so ein bisschen auf der 47. Du hattest dir ja was ganz Großes vorgenommen, das wird wohl nichts mehr. Aber die 50 müssen zu schaffen sein, insofern, kommt Leute.
Du redest von Kommentaren, du redest nur für diejenigen, die nicht so häufig zuhören, du redest von den Kommentaren.
Ich rede von Bewertungen bei iTunes. So, Kommentare hätten wir auch immer gerne, aber...
Ja, okay, das
meine ich. Ich sag mal so, kommen die drei Bewertungen bei iTunes, ihr liegt doch jetzt auch wieder am Strand und so, das geht doch jetzt alles wieder, und dann kann man auch mal kurz bewerten. Ja. Haben wir noch was im Housekeeping? Es war ja die SMX Advanced. Ich konnte aus verschiedensten Gründen, ich hätte die Möglichkeit gehabt, hier virtuell teilzunehmen, habe das ein Stück weit gemacht am Montag. Ich habe es aber leider nur durch drei Vorträge geschafft, die ich aber alle toll fand. Insofern, weiß ich nicht, hattest du Gelegenheit, da reinzuschauen? Nein?
Nee, ich kann nicht. Es ist voll an mir vorbeigerauscht, gerade zu viel zu tun.
Also ich kann überhaupt nicht recappen, tut mir leid, aber ich glaube, es gibt Aufzeichnungen. Vielleicht kommen wir auf das Thema nochmal zurück. Dann können wir gleich in unsere Fundstücke in unserer News-Folge mit kleinem, geplant etwas längeren Thema vielleicht kommen. Reingebunden wird das aber als Ding des Monats. Das heißt, diese Folge wird eine Einzelfolge sein diesen Monat. Und Michael hatte auch eine super Ausrede, warum das so ist.
Ja, natürlich, weil wir haben ja natürlich Sommer und wir machen keine Sommerpause, schon mal ganz wichtig, wie andere Podcasts. Wir ziehen das durch, wir machen weiter. Aber weil generell im Sommer wohl scheinbar weniger gehört wird tatsächlich, machen andere die Sommerpause. Was wir unbedingt verifizieren müssen, Markus, mal. Vielleicht finden wir irgendwo Zahlen dazu, ob im Sommer tatsächlich weniger gehört wird.
Ja. Also ich, also hier n gleich 1, ne? Also für mich gesprochen, kann ich nur sagen, stimmt das nicht. Also
für mich auch nicht. Ich auf dem Fahrrad, wenn ich Fahrrad fahre, dann höre ich immer Podcasts.
Ich habe keine Podcast-Saison. Aber egal, gehen wir in die Fundstücke. Wir haben ja auch ein paar, so ist es nicht, ne? Also ist jetzt nicht, dass jetzt der Sommerloch ist und wir mussten uns
ein bisschen war schon, also ein bisschen News war schon ein bisschen wenig, fand ich. Wir hatten schon mal mehr.
Ja, also wir hatten schon mal mehr Auswahl, ja, aber es war genug dabei für eine Folge, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Mach mal, tu mal du.
Ach so, okay, wir fangen mal an mit Data Drive New. Das glaube ich, der Jeff ist das, der Jeff Sauer. Da geht es darum, um die Reporting Identities, genau, bei Data Driven schreibt dann aber die Colleen Burton, sehe ich gerade, bevor ich hier dem was falsch zuweise, schreibt über die Reporting Identities in Google Analytics 4. Markus, hast du das deutsche Wort dafür?
Früher haben wir einfach Cookies gesagt, ne? Aber
aber genau das ist es ja nicht mit Google Analytics 4 Cookies, sondern wir können jetzt ja verschiedene Methoden benutzen, um den User wiederzuerkennen. Cookies ist also ja nur eins, das war bisher wichtig. First-Party-Cookie könnte heute nochmal wichtig werden. Aber ansonsten gibt es ja auch noch die Möglichkeit über eine eigene User-ID seit Universal Analytics, was 2016, glaube ich, eingeführt wurde, 14, 16. Kann man die User-ID übertragen und man kann jetzt natürlich auch noch Google Signals machen und das alles. Was bedeutet das eigentlich? Was muss man beachten und was muss man einstellen? Hat die Colleen Burton zusammengestellt. Und dann könnt ihr eure eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ich schätze, dass wir für Deutschland und wenn man der DSGVO normal folgt, weiterhin auf den Cookie setzen muss. Oder was meinst du, Markus?
Ja, also Google Signals,
ist die gleiche Kategorie wie Flock, ja, ne?
Federated. Ja, nee, also Google Singles ist ja wenigstens was Reales, auch bei uns, ne? Aber so, ich habe ganz selten mal gesehen, dass, wenn es irgendwo eingeschaltet ist und jemand hat es entweder bewusst oder unbewusst angehabt, habe ich meistens irgendwie empfohlen, es dann doch auszuschalten, weil wenn es dann irgendwie überhaupt mal Kreise gab in diesem Report, haben die sich einfach so gut wie nie berührt. Also die Schnittmenge ist so gering, zumindest hier in unserem Markt. Vielleicht ist der typische Deutsche nicht so angemeldet bei Google, bei allen möglichen Geräten, wie das der Amerikaner ist, aber ich sehe in Signals keinen großen Wert. Und dann zu sagen, darauf versuche ich jetzt irgendwie eine Reporting-Identity zu bauen. Natürlich, die Reports, die wir jetzt sehen, sind ja so Cross-Device-Geschichten. Ne? So, jemanden auf dem gleichen Device wiederzuerkennen, ist natürlich ungleich einfacher, als jemanden Cross-Device wiederzuerkennen. Insofern hinkt der Vergleich ein bisschen. Aber deswegen Google Signals anzumachen, um Google zu erlauben, irgendwie jemanden auf Basis dessen irgendwie wiederzuerkennen, bei Universal Analytics halte ich für Quatsch. Ich habe mich bei GA4 noch nie damit auseinandergesetzt, ob ich, wenn ich jetzt die Reporting-Identity wähle und es ist nicht Signals, ob Signals dann auch automatisch aus ist oder nicht, oder ob diese Cookies trotzdem irgendwie geschmissen werden, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Ja, also ist eigentlich relativ einfach, weil du sagst, du setzt halt nicht nur auf Signals, sondern du setzt dann eine Dreierkombination, das heißt
erst ja, genau, User-ID, einzeln aktivieren, ja,
Signals
genau.
Und dann zum Schluss dann noch dann das Client-ID oder so, wie es da dann heißt, ja. Device.
Also was wirklich interessant wäre, ist, wenn man da mal auf einer Website mit ordentlich Musik das einfach mal vergleicht. Ja, was bringt es mir? Wie viel besser wird es? Wie viel akkurater oder wie auch immer? Die Frage ist, wo kriegt man den realen Wert her? Ne? Auch der müsste ja über ein System erhoben werden. Und der müsste wieder auch irgendeine Reporting Identity haben. Insofern keine Ahnung. Aber, ich bin auch kein Wissenschaftler. Vielleicht fällt ja irgendwie jemand was ein, wie man das mal testen kann. Ja. Das wäre mal ein Blogpost wert, glaube ich.
Auf jeden Fall brauchst du ja schon mal, auf jeden Fall Nutzer, die dich mobil und auf dem Desktop benutzen. In erster Linie. Damit du überhaupt was siehst von Signals.
Ja, von Signals. Aber Signal als Reporting Identity könnte ja, wie gesagt, auf dem gleichen Gerät irgendwie, ne, so. Ja, okay, ja. Das jedenfalls zu Reporting Identities. Okay. Das Leben basiert aber immer noch auf Cookies. Sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, apropos ja? Cookies. Hast du uns da was mitgebracht?
Ja, Cookies. Wir haben ja letztes Mal noch gesagt, das First-Party-Cookie ist nicht das, um das es geht. Die Third-Party-Cookies sterben weg. Jetzt geht das auch nicht mehr so schnell. Ja, also
Rolle rückwärts hat Google gemacht.
Google hat das mal wieder ein Stückchen verschoben. Vielleicht liegt es auch an dem Gegenwind, den Flock bekommen hat. Die haben sich ja gedacht, ach, wir brauchen die Third-Party-Cookies nicht mehr. Wir kennen die Leute auch so ganz gut. Das funktionierte ja nicht so geil wie gedacht. Deswegen haben die sich gedacht, vielleicht da sollten wir das Third-Party-Cookie noch mal ein Jahr länger leben lassen. Das ist das, was da passiert.
Darum kurz zu Flock, weil Amazon hat es ja komplett disabled mit vielen Daten. Wollten die ja machen. Ja. Hast du das gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Ja, wenn ich irgendwas über Flock lese, ist es immer nur, ja, dieser hat jetzt wieder geschafft, irgendwie toll, das für Fingerprinting zu verwenden. Es ist halt ein Vektor mehr, über den man irgendwie Leute eigentlich dann ja wieder in Schubladen stecken kann. Ich meine, Flock steckt dich sowieso schon in eine Schublade, aber das können dann andere auch noch mit ihren eigenen Schubladen machen. Ist so ein bisschen Käse.
Darum, WordPress wollte das ja auch komplett blockieren, hatten die überlegt, der Standardeinstellung darum.
Ja, das ist eine Totgeburt. Ne? Also haben wir auch schon mal drüber geredet. Bei Flock geht es darum, dass Google im Prinzip eigene Daten erheben kann, die man nicht unbedingt mit allen anderen teilen muss, wenn es um Marketingdaten geht. Das Gleiche macht Apple jetzt die ganze Zeit und alle anderen machen es auch. Ne? Also wenn die Plattform groß genug ist, dann versuchen die halt jetzt gerade ihre berühmten, viel zitierten Walled Gardens aufzubauen, wenn es um das Vermarkten von Interessen und sonstigen Geschichten geht. Diese ganze Personalisierung, Cross-Site-Geschichte, alles, was jetzt im Moment so irgendwie im Fadenkreuz steht, da suchen natürlich die Großen ihre eigenen Lösungen. Und dazu gehört dann auch Flock. Aber wir kommen nicht weg vom Cookie. Und ich habe gefunden bei Morefire im Blog eine, ich habe es mal genannt, Management-kompatible Erklärung, warum das ganze Cookie-Ding überhaupt immer noch ein Ding ist. Ne? Also was passiert, wenn wir Leute nicht mehr über Cookies, wie wir das so jahrelang gewohnt waren, wiedererkennen können. Das ist jetzt nichts Bahnbrechendes, aber es ist eben wie immer schön visualisiert. Ne? Und wenn es noch mal jemand plakativ braucht, dann vielleicht dieser Blogbeitrag.
Ja, da ich hab den auch durchgelesen komplett.
Ja.
Stimmst du überein? Im Blogbeitrag steht am Ende dann, dass beim serverseitigen Tracking keine Cookies gesetzt werden. Stimmst du damit überein?
Ja, nein, natürlich nicht.
Okay, gut. So. Ja, gut.
vielleicht ist die eigentliche Message dahinter, dass ich beim serverseitigen Tracking besser auf Optionen zugreifen kann als beim klassischen clientseitigen Tracking, wenn ich ohne Cookies arbeiten möchte.
Okay, gut. Nee, ja. Ist ja.
Um den Satz zu retten. Aber ja, ne? Also das wäre natürlich tatsächlich, ist mir durchgegangen beim Lesen, wäre jetzt eher so ein Missverständnis. Tut dem Rest aber, glaube ich, keinen ab.
Nee, davor schon erklärt, auch mit den 7 Tagen vom Safari und so.
Ja, wenn du diesen Luxus von 7 Tagen überhaupt hast, ne, so kommst du aus Facebook, sind die 7 Tage nur noch einer. Also, ja, das dazu. So, ja. Tipp, verbessere Reports in GA4. Der kommt von dir, schon wieder GA4.
Tipps für besser. Ja, wenn Peter O'Neill schon so viel schreibt, dann sollte er demnächst wahrscheinlich auch mal bei uns eine eigene Kategorie bekommen, so wie Simo. Der macht schöne Sachen und der hat einfach gesagt, hat einen Tipp da also zu der Seitendimension, wie er das möglichst sinnvoll macht, dass die Content Reports tatsächlich auch benutzbar werden.
Ja, überhaupt mal sich die Mühe machen, all diese Standardfelder vielleicht zu setzen. Also den Page Name, Page Type, Content Group, das sind ja alles sowieso so Standard Eigenschaften, die es da gibt im GA4 Event Modell, und die selber zu kontrollieren, Page Title, Page URL und so weiter, ist nicht die schlechteste Idee. Würde vielleicht auch so ein bisschen für Kontinuität in den Daten sorgen, weil ich bin mir nicht sicher, ob das, was jetzt im Moment so per Standard in irgendeiner bestimmter Dimension gesendet wird, ob das morgen immer noch das Gleiche bleiben wird.
Ja. Wobei wir das auch schon bei Universal ja solche Sachen hatten.
Ja.
Ich habe einige Fälle, wo ich dann immer so Clean Page und Clean Referrer, wo ich das dann schon mal überschrieben habe, mit Sachen, die ich für sinnvoll erachte.
Ja.
Aber da, schöner Artikel dazu. Extrem hohen Output hat der Peter gerade, sehr fein.
Genau.
Und hast du in der Zwischenzeit nochmal geschafft, eines seiner Lunch-Sessions zu besuchen?
Nee, aus den gleichen Gründen, warum das mit der SMX jetzt nicht so super geklappt hat, in den letzten Tagen nicht. Aber an mir vorbeigerauscht kam auch aus dem OMR, wo ja jetzt nicht Google Analytics immer so das Hauptthema ist, ging es trotzdem aber mal darum, Universal Analytics oder eben Google Analytics 4, ist das überhaupt was für dich? Solltest du umsteigen? Fand ich, natürlich fand ich das eine sehr fundierte Meinung, weil die genau eben das widerspiegelt, was wir eigentlich auch immer die ganze Zeit sagen. Insofern war es keine Überraschung. Aber es ist schön, das auch mal aus anderer Quelle bestätigt zu sehen, dass unsere Meinung, dass wir da nicht ganz alleine mit sind. Ne? Dass man jetzt natürlich Vorteile ziehen kann aus Google Analytics 4, jetzt schon, dass es aber keine Vorteile sind, die sich für jeden sofort erschließen oder die jeder jetzt heben kann, auch aus Ressourcengründen. Und es ist ein anderes Tool und das andere Ding ist fertig und das hier noch nicht. Und dann sind die Argumente eigentlich, liegen klar auf dem Tisch.
Genau. Spannend fand ich dann auch, ich gebe immer noch hier Analytics Universal Seminare, weil ich es gerade schon für extrem sinnvoll achte. Und da sind im Artikel auch drin, dass die sagen, aktuell macht es am meisten Sinn, noch Universal zu machen. Alles Weitere, auch beim Lernen von Sachen, ist noch nicht so weit, dass man es wirklich einsetzen könnte.
Ja.
Weil der Björn Suit, der das ja geschrieben hat und die Inhalte geliefert hat, ja auch die Seminare gibt für ein OMR. Da passt
ja, aber
es
auch,
dann.
Das ist bei mir jetzt aber auch immer noch unverändert. Ne? Also wenn ich jetzt neue Implementierungen mache, dann reden wir häufiger darüber, GA4 schon mal mit sammeln zu lassen.
Mhm.
Am liebsten natürlich, wenn es kein E-Commerce ist. Wenn es E-Commerce ist, muss man sich das tatsächlich überlegen, ne? Weil auch da, glaube ich, ist alles noch nicht so richtig fertig. Aber ja, das kann man machen. Der Aufwand ist endlich. Aber ich weiß relativ sicher, dass die Leute, für die ich da jetzt gerade Tracking-Setups baue, auch jetzt auf absehbare Zeit erstmal weiter mit Universal Analytics arbeiten werden.
Ja. Ne? Da hat die Christa Seiden zu, hatte ich ja kurz mal reingeschaut, ein PDF gemacht mit Vergleichen, was geht wo. Hast du das auch schon gesehen? So ein Chart, so ein Download-Chart von der Christa Seiden?
Nee, aber das klingt ganz sinnvoll.
Total. Also können Universal,
wir das genau, ja, können wir das mal nachschmeißen hier in die Shownotes.
Ja, wenn ich die Landingpage wieder finde. Super sinnvoll. Wirklich so eine Liste mit irgendwie, weiß ich, 30 Punkten, was wer was wie kann und was dann 360 ist und was nicht und so. Schmeißen wir noch dazu.
Ja, gut, Feature-Vergleich, Post gibt's ja in allen Längen, ne? Aber so übersichtlich, tabellarisch, ne? Management-kompatibel, sollte man sich das vielleicht wirklich nochmal, fände ich gut, wenn man das noch finden. Ansonsten, um mal wieder über was anderes zu reden.
Die Knielche
in Frankreich haben,
Markus, wer sind denn die Knielche? Sag mal kurz, für die da nicht so viel im Thema drin sind.
Regelmäßige Hörer dieser Sendung werden wissen, dass die CNIL, die französische Datenschutzaufsichtsbehörde ist, die sich in Europa ganz besonders darin hervortut, sehr klar zu sagen, was die gerne hätten und was die nicht hätten und wie so ein Consent-Dialog auszusehen hat und unter welchen Bedingungen man zum Beispiel auch consentfrei Daten sammeln kann. Da gab es schon länger eine Liste und jetzt steht da eben auch mit vielen anderen auch PWIC Pro drauf. Das heißt, die haben mehr oder weniger von den Franzosen so einen grünen Haken bekommen. Ja, unter diesen Voraussetzungen, mit diesem Setup, könnt ihr ja auch Daten sammeln ohne Consent. Das ist insofern gut, als dass das Tool das ja auch tut. So. Also wenn ich jetzt damit arbeite mit PWIC Pro, dann habe ich ja eben diese Kombination aus Consent Management, Tracking und Tech Management ist ja so eine einheitliche Lösung. So, und wenn da jetzt in der Standardkonfiguration kein Consent gegeben wird, wird ja trotzdem getrackt, halt nur mit kurzzeitlebigen Identitäten und so weiter. Das ist jetzt so mehr oder weniger abgenickt worden. Finde ich gut, ne? Also immer jedes Mal, wenn jemand sagt, nicht nur das darfst du nicht, sondern pass mal auf, unter diesen Voraussetzungen darfst du explizit das machen und dann, das gibt immer so ein bisschen Sicherheit. Nutzt uns jetzt hier noch nicht viel, ne? Aber zumindest, der Franzose weiß jetzt, wo es lang geht und hoffen wir, dass wir hier auch mal klarere Dinge hinkriegen. Allerdings müssten sich ja erstmal hier all unsere Landesdatenschutzbehörden mal einigen. Das wäre ja sowieso schon ein Wunder. Ja.
Noch zwei Punkte zu dem Artikel. Nummer 1, es steht also, die sagen extra, Konsum unter passender Konfiguration darf das benutzt werden, PWIC Pro. Schreiben aber nicht, was das genau wäre, was sie jetzt da einhalten müssen oder so.
Ja, das steht dann aber bei den Franzosen. Das ist verlinkt.
Ja, hätten wir reinschreiben können. Dafür haben sie aber die Zeit genommen und wieder mal ein Drittel des Textes wieder auf Google Analytics rumgebasht. Das können die halt nicht.
Das können die nicht lassen.
Ja.
Das nur. Aber auch da weiß der regelmäßige Hörer unsere Haltung zu dieser Art von Marketing. Was Interessanteres, Data Studio Dashboards.
Da bin ich schon wieder dran. Ja, Supermetrics hat es wieder in die Shownotes geschafft, die ihr natürlich unter termfrequenz.de finden könnt in unserem Ordner. Und zwar ist da der Josh Cottrell hat einen kleinen Blogpost, einen längeren Blogpost geschrieben, wie er denn Data Studio Reports baut, wie er sich die Gedanken dazu macht, wie er die Struktur da reinbekommt, damit die auch möglichst sinnvoll sind. Schöner Artikel. Immer mal wieder nett zu sehen, dass man auch da strukturiert rangehen kann und nicht einfach drauf losbastelt und guckt, welche Zahlen sehen gut aus, welche Kreisdiagramme oder Torndiagramme packe ich noch drauf, sondern er hat einfach seine Struktur, dass er sagt, hey, zuerst Information Design, dann das Styling und zum Schluss ein paar Extras für diejenigen, die mit Data Studio Reports bauen möchten. Meine Leseempfehlung.
Genau.
Markus, du baust
wirklich eine Karte sein muss oder nicht, weiß ich nicht, aber dass man damit nicht anfängt, ist schon mal ein guter Tipp. Ne?
So, also. Genau. Du machst nicht so viele Dashboards, oder?
Nee, gar nicht. Nee,
okay. Nee. Das ist auch nicht so mein Bereich. Nee.
Aber gelegentlich schon, ne? Was auch ganz gut ist. Also ich habe so ein paar Kunden, wo ich die Dashboards gebaut habe und die arbeiten wirklich damit. Das merke ich daran, dass die immer wieder sagen, können wir nicht dies oder können wir das machen. Mhm. Und das hält mich so ein bisschen im Tool. Weil wir bei vielen Sachen ist es ja so, also bei Google Data Studio bin ich zum Beispiel nicht so weit drin, dass ich überhaupt mitkriege, wenn irgendwelche Sachen neu sind, ne?
Ja.
Und für mich ist dann schon was neu, wenn ich es zum ersten Mal sehe, ist es vielleicht schon ein halbes Jahr drin. Und das fällt mir durch Zufall auf. Das ist jetzt bei Analytics oder Tech Manager oder sowas, würde das in der Regel nicht passieren.
Ja.
Aber da schon, ne? Aber man kann nicht alles gleich oft benutzen. Wie soll es gehen?
Nee. Darum bei uns im Team gehen. Wir haben es halt auch, ich bin eher derjenige, der hilft, die Daten zu erfassen und zu gucken, welche sind denn die richtigen. Aber so malen, so grafische Gestaltung ist nicht so meins.
Nee, das sowieso schon nicht. Aber ich finde es halt trotzdem nicht ganz verkehrt, dass auch wenn der Fokus mehr so auf der Datenerhebung liegt, vielleicht bei mir und vielleicht auch bei dir, sich auch mal diesen Weg bis zur Visualisierung, den auch mal gelegentlich mitzugehen. Und idealerweise auch mal zu gucken, wie werden die überhaupt genutzt, ne? Also
ja,
ich will nicht Nutzung davon reden, dass ich jetzt informiert werden möchte bei Insights, die rauskommen oder Veränderungen, die auf der Website herbeigeführt werden. Das sind Dinge, auf die muss ich hoffen, weil es nicht meine Aufgabe ist. Aber zumindest dieses Visualisierungsthema mal mitzuerleben, ist nicht so ganz verkehrt. So. Harter Cut. Ich weiß nicht, wie wir von Data Studio zum Atomo kommen sollen.
Ehemals PWIC.
Ehemals
für diejenigen, die 2 Jahre lang geschlafen haben oder 3, wie lange ist das schon her?
Genau, ja, ich glaube, das ist noch länger her. Also speziell das letzte Jahr, das vergisst man immer.
Das ist
raus. Wenn du denkst, irgendwas ist 3 Jahre her, ist es mindestens 4.
Ja.
Wegen Corona. Matomo, ehemals PWIC, ist in einer Studie auf einer Liste als Leading Solution mit aufgetaucht worden, mit aufgeführt worden. Also Leading Global Web Analytics Solution, da standen auch ein paar Zahlen noch mit dabei. Da sieht man zum Beispiel, dass es über 1,4 Millionen Websites gibt, die Matomo nutzen, in über 190 Ländern und in über 50 Sprachen. Und das ist auch ein Grund zu feiern. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ich wollte es mal zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, ob das überhaupt zu Recht eine World Leading Analytics Solution ist oder nicht. Also so sehr ich Matomo mag, ja, und auch gelegentlich mit irgendwie installiere oder installieren lasse und dann mit implementiere, um damit zum Beispiel so eine vollständigere Datensammlung zu machen, als es mit und unter Consent-Bedingungen mit Google Analytics der Fall ist. Umso mehr fällt mir immer mehr auf, wie viele Beschränkungen das Ding hat, wenn man nicht tatsächlich irgendwie Geld ausgibt. Ne? Also alles, was man irgendwie braucht, muss man eigentlich zukaufen. Ist so mein Eindruck. Sonst hat man sehr, sehr wenig, wo man was tun kann. Das ist dann wirklich nur so ein reines Reporting-Tool. Und unter gewissen Bedingungen scheint also auch Matomo dann so an seine Grenzen zu kommen. Ich sag mal, eine große Website mit viel Traffic, da hast du nachher auch viel Administrationsaufwand. Das funktioniert auch nicht immer alles, ne? So, also das ist jetzt nicht nur an Open Source, ne? Also viele Dinge funktionieren eben auch unter den verschiedenen Rahmenbedingungen und Environments, wo man diesen ganzen Kram aufsetzen kann, einfach nicht. Das heißt, funktioniert, bei dem einen geht's, bei dem anderen nicht, keiner weiß warum und so. Das sind all diese Sachen, die mit so dazukommen und die sehe ich jetzt auch immer häufiger. Und es gab eine ganz interessante Diskussion dazu, auch mal bei Facebook in einer Gruppe, wo jemand gefragt hatte eigentlich, wo sind denn so die Nachteile, die ihr seht? Nicht nur die Vorteile, sondern wo sind die Nachteile? Da fand ich eine ganz interessante und faire Frage. Und da kamen auch eine ganze Menge Dinge dazu, ne, die ich jetzt so zum Teil auch mal aufgezählt habe, wo man sich auch mal Gedanken drüber machen sollte. Wenn man sagt, naja, wir gehen jetzt all in bei Matomo oder so, ne, weil das alle so abfeiern, dann sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und bevor man all in geht, sollte man gucken, dass man auch mal voll skaliert, seine ganze Website da mal mit durchvermisst und alles, was man im Moment in Analytics macht, mal versucht damit zu tun, bevor man eine Entscheidung trifft, Analytics ganz, also Google Analytics oder was auch immer, dann ganz abzuschalten.
Auf jeden Fall. Ich habe parallel mal geguckt, weil Capterra hat das ja, du hast ja Studie gesagt, ich würde sagen, Studie würde ich es nicht ganz nennen. Ja, die haben halt die Nutzer, die Bewertungen von Nutzern gesammelt und dann gesagt, hey, das ist ja total toll. Ist halt oft so bei Open Source System, dass die Nutzer stark im Vordergrund stehen und sehr durch die Gegend rennen und sagen, wie toll es ist. Aber ich habe mal parallel OMR Reviews aufgerufen. Wer sich da mal mehr informieren möchte, kann mir einen Link reinposten. Zeigt natürlich auch was zu Matomo und zwar Stimmen von echten Menschen. OMR Reviews, hast du das schon mal auf dem Schirm gehabt? Kennst du OMR Reviews?
Also ich weiß, dass es die gibt, aber okay. Inhaltlich habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt.
Schmeiß mir bitte in die Shownotes rein, den Link dazu. Ist eigentlich ganz schön, da sieht man halt, was da so. Ach, so, gleich.
So. Das aber dazu, ne? Also jetzt haben wir ja ein paar Mal gesagt, Matomo, früher Piwik. Also wer dann immer gesagt hat, das, was jetzt in Matomo ist, ist das, was ich in Piwik Pro wiederfinde, nur Open Source, das stimmt so nicht. Ne? Also man muss dann schon ehrlicherweise sagen, in Piwik Pro ist da schon mehr drin als in Matomo inzwischen. Das mag irgendwann mal ein Stand gewesen sein, die Zeiten sind vorbei. Ich hatte jetzt jemanden, der wollte Heatmaps, der wollte eine Roller-Property, der wollte Custom Reports und schon muss er Geld ausgeben.
Ne? Und was kostet das dann so? Aber hast du eine Ahnung?
So die Module kosten so typischerweise um die $200 im Jahr.
Okay, das geht ja noch.
Ne, das geht alles, aber ich sag mal, wenn du dann 10 brauchst, so, dann hast du schon Kosten. Ne?
Kannst
ja, schon.
Da sind wir aber immer noch bei $2,000, bei 10.
Ja, dann andere scheuen diese Kosten für einen serverseitigen Endpunkt, fürs Server-Side-Tracking oder so. Ne?
Für aber einen Endpunkt, für mehrere Endpunkte
andere, meinst du? Andere, wie? Nö, für einen.
$200 im Monat? Im Jahr? Nee.
Ja.
1000?
So, ein 100er. Ja. Egal, wir verquatschen
egal. Uns. Ja. So. Schneiden wir raus. Ah, nee, wir schneiden.
Du, Michael, gerade. Warum gibt es überhaupt doppelte Events in GA4 und was kann man dagegen tun, sag mal?
Genau, da hat sich der Julius hingesetzt und hat mal aufgeschrieben, warum es, also nicht warum, sondern wenn es doppelte Events in Google Analytics 4 gibt, wie man die da entfernen kann, woran es liegt. hat ein paar Punkte aufgezählt, also wenn du doppelte Events hast, also wenn du Google Sheets 4 benutzt und doppelte Events hast, dann wirst du da die Wege finden, die gegebenenfalls wieder wegzubekommen. Aber sind alles, die meisten sind relativ klare Sachen, sowas wie hart implementiert in der Seite und mit dem Tag Manager kennen wir ja auch schon solche Probleme, ne?
Ja, also dass ich tatsächlich irgendwie hintereinander zwei Add-to-Cart-Events in den Data Layer kriege, wenn einmal jemand was in den Warenkorb legt, kenne ich eigentlich nicht das Problem, ganz ehrlich.
Na, wenn du es fix hast und aber unwahrscheinlich. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, passt ganz gut da rein. Wenn einer der Zuhörer da sowas hat, kann er gerne mal Bescheid sagen. Vielleicht wollte er auch nur damit ranken mit dem Artikel.
Ja, für den Fall, dass man jemand doppelte Events hat. Also, nee, ich glaube schon, dass das für ihn ein echtes Problem löst, aber ich habe das so noch nicht gesehen. Das wäre dann ja auch kein GA4-Problem, ne? Also, das hätte ich mit einer Universal Analytics-Implementierung im Prinzip genauso. Aber wenn der Shop, wenn ich einmal was in den Warenkorb lege, mit zwei Add-to-Cart-Events in den Data Layer schreibt, dann muss man mit dem Shop mal reden.
Wäre aber ja auch nicht schlimm eigentlich, glaube ich. Add-to-Cart ist, wenn man doppelt reinigt, ist gleich ein Artikel. Gute Frage, müssen wir mal ausprobieren, was dann passiert.
Ja, hast den zweimal in den Warenkorb gelegt.
Ja, aber in welcher Auswertung macht das ein Problem?
Das ist eigentlich gar keine dumme Frage, weil es ist ja eine Sitzung, das wird ja dann müsste ja sowieso
diskutiert sein.
Das heißt, auf diese ganzen Detail-to-irgendwas-Raten sowieso nicht, Detail-to-Card und sonst was. Nö, ist wahrscheinlich eh wurscht. Aber schön, bei anderen Events als AdvoCard, das war jetzt hier nur, weil es sein Beispiel war, heißt ja nicht, dass andere Events dann nicht vielleicht doch eher doof sind.
Wenn man PDF-Downloads oder was auch immer.
Ja.
Dann kommen wir jetzt zum wichtigen Thema für dich, das du reinhaben wolltest.
Genau, wo ich einfach unbedingt darüber reden wollte, genau deswegen.
Sprich dich aus, Markus.
Ja, ich habe ja einen Blogpost drüber geschrieben und hatte mir ganz, ganz fest vorgenommen, dann auch ein Video dazu zu machen, weil das Thema ein bisschen sperrig ist. Wir reden vom Consent Mode im Google Tag Manager. Und weil es mir bisher nicht gelungen ist, dieses Video zu drehen, aus zeitlichen Gründen, habe ich mir gedacht, nehmen wir uns ein noch ungeeigneteres Medium wie den Podcast und reden einfach mal darüber.
Okay, erklären wir erstmal, wir fangen mal ganz vorne an.
Ja, habe ich auch so geplant.
Consent Mode.
Ja.
Im Google Tag Manager ist er aufgetaucht, wie immer relativ wenig Anleitung in der Hilfe von einem Google Tag Manager, finde ich. Die hilft einem nicht wirklich, weil man nicht weiß, was das soll, meiner Meinung nach.
Genau.
Was macht das Ding?
Ja, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen und ich investiere mal vielleicht mal 2 Minuten in das Thema Consent Mode allgemein. Also was ist der Consent Mode und vielleicht auch, warum finde ich den scheiße? Wir haben hier auch schon ein oder zweimal drüber geredet. Der Consent Mode ist jetzt nicht super Neues. Super neu ist das jetzt im Tag Manager, aber den Consent Mode gab es ja vorher schon. So, was ist dieser Consent Mode? Die Idee dahinter ist, dass ich GTAG oder sagen wir mal Google Analytics 4 oder eigentlich auch Universal Analytics und Google Ads Tracking und all diesen Kram, was man mit GTAG so machen kann, dass ich dem über eine entsprechende Konfiguration sagen kann, pass mal auf, liebes GTAG, du arbeitest jetzt ohne Cookies. Da geht es also wirklich nur um Cookies. Da geht es um Ad Storage, erlaubt oder nicht. Da geht es um sowas wie Analytics Storage, erlaubt oder nicht. Das heißt also, darf ich das GA-Cookie setzen, ja oder nein? Und das, was Google sich so gedacht hat, ist, Consent sei kein Tracking-Thema, sondern reines Cookie-Thema. Was natürlich absichtlich vereinfacht falsch gedacht ist. Ja, weil wenn ich jemanden frage, ob ich Google Analytics ausführen darf oder ob ich mit Google Analytics tracken darf, ja oder nein, dann geht es vielleicht sagen wir mal, nur aus E-Privacy-Hinsicht vielleicht irgendwie um Cookies, ja oder nein. Aber was ich ja eigentlich frage, ist, darf ich tracken, ja oder nein? Und nicht, darf ich dabei Cookies verwenden, ja oder nein? Der Consent-Mode sagt aber jetzt ganz blöd, pass auf, wenn wir keine Cookies setzen, dann darfst du auch einfach unseren Tracking-Code weiterhin ausführen. Du sendest uns einfach irgendwelche Hits, die haben keinen richtigen Kontext, aber mach dir keine Sorgen. Wir sind Google, auf der anderen Seite ist natürlich irgendwie eine KI und die gibt dir bis zu 70 und mehr Prozent deiner Conversions zum Beispiel zurück, wenn du mit Google Ads arbeitest und dein Marketing wird halt gestützt von uns und unseren tollen Systemen, die wir haben, wird da kaum irgendwie Löcher nachher in deiner Erfolgsmessung aufweisen, dank diesem tollen Consent-Mode. Was ich dazu aber machen muss, ist ob ich nur Consent habe oder nicht. Ich sende jedes Mal, wenn ein Seitenaufruf stattfindet, ich sende jedes Mal, wenn ich normalerweise ein Event vermessen will, sende ich diesen ganzen Kram irgendwie an Google Analytics. Die Events, die ich nach einem Seitenaufruf geschickt habe, haben sogar die gleiche Client-ID. Das heißt, solange eine Seite nicht neu geladen wird, ist eh die gleiche Client-ID drin. In der Single-Page-Application kann ich eigentlich den Besucher komplett einmal durchvermessen, weil ich immer die gleiche Client-ID habe, aber dank Consent-Mode hat keiner einen Cookie gesetzt. Und wenn es nach Google geht, ist das dann korrektes Verhalten. Jetzt bin ich kein Anwalt, aber wir hatten mal einen hier. Der hat ja durchblicken lassen, dass es für ihn auch absolut untragbar ist, nur mit dem Consent-Mode zu arbeiten und zu sagen, ja, wenn wir keine Cookies setzen, ist alles andere okay. So, das waren jetzt mehr als 2 Minuten, aber vielleicht musste das einfach nochmal raus. Ja?
Okay, und jetzt der Sprung zum Google Tag Manager. Macht der Google Tag Manager nur den Kram oder macht er auch was anderes dann?
Nee, der macht was ganz anderes. Der hat uns nur nicht wirklich mit der Nase drauf gestoßen. Also im Google Tag Manager ist aber mit dem Consent-Mode sind so ein paar neue Features dazu gekommen. Das erste, was dazu gekommen ist, und davon hatten wir vorher auch schon mal so erste Spuren gesehen, waren neue Trigger. Da gab es plötzlich so ein GTM-Init-Event im Data Layer. Dann hat man sich gefragt, was ist das für ein Käse? Das hieß dann irgendwann mal noch Message, dann hieß es Initialization. Jetzt gibt es noch eine Consent-Initialization. Also es gibt 2 Events, die stattfinden, bevor das früher erste Event, nämlich das GTM-JS, stattfindet, nämlich der Seitenaufruf. Das soll dazu dienen, die können auch nicht zaubern, ne? Also diese Events sind einfach schon im Data Layer, wenn der Google Tag Manager im Prinzip geladen wird, und dann können die theoretisch vor dem Seitenaufruf stattfinden. Die sollen dazu dienen, sowas wie die Consent-Grundlage, die der Consent-Mode braucht, also ist jetzt Ad-Storage zum Beispiel denied oder nicht, oder ist Functional oder Security-Storage, die sie uns jetzt auch dazu gegeben haben, darf ich das jetzt ja oder nein in der Grundeinstellung? Das kann ich eben bei so einem Ding voreinstellen. Dann, wenn ich mein Consent-Tool über den Tag-Manager lade, kann ich auch eben einen dieser beiden Trigger verwenden, um alles dafür zu tun, was ich tun kann, damit das Consent-Tool so früh wie möglich geladen wird. Ja? Das bedeutet nicht, dass wenn ich einen Tag jetzt in diesem Initialization-Trigger-Zeitpunkt lade, dass es auf jeden Fall schon fertig ist, bevor der Seitenaufruf stattfindet. Ne? Also was ist der Consent-Mode?
Das wäre aber praktisch gewesen.
Das wäre super, aber was ist der Consent-Mode im Google Tag Manager nicht? Er ist keine Lösung für Race Conditions. Oh. Ja?
Darauf habe ich gehofft. Dass
ja, ist es aber leider nicht. Alleine schon deswegen, weil die Dinger ja immer noch asynchron ausgeführt werden.
Ja, hätten sie ja Blocking machen können, bis es ein Success zurückgibt.
Weiß ich nicht. Vielleicht, nee. Ne? So, also ja,
finde ich schon.
Also wenn du da irgendwas blockieren willst oder anders laden, dann musst du es halt nach wie vor halt außerhalb vom Google Tag Manager machen. Aber trotzdem, es ist eine Erleichterung, um dafür zu sorgen, dass man so, wenn man mit dem Consent-Mode arbeiten möchte, jetzt auch im Google Tag Manager, dass man die Initialisierung der Consent-Einstellung so schnell wie möglich da reinbekommt. Und dann gibt es auch schon, ohne dass man irgendwas umstellt, bei jedem einzelnen Tag unten, da gibt es ja immer jede Menge Dinge, erweiterte Einstellungen und noch erweitertere Einstellungen und die erweitertsten Einstellungen aller Einstellungen. Und unten drunter gibt es jetzt auch noch diese Consent-Einstellungen. Und da kann ich die Einstellung zur Nutzereinwilligung, heißt das im deutschen Interface. Und da kann ich sagen, braucht dieses Tag irgendwelche bestimmten Checks für zusätzliche Einwilligung. Da ist alles voreingestellt auf nicht festgelegt. Ich kann aber auch sagen, dieses Tag braucht keine zusätzliche Einwilligung, oder es werden zusätzliche Einwilligungen zur Auslösung des Tags erforderlich. Das steht zur Auslösung des Tags. Ja? Das muss man erstmal überlesen haben. Und wenn man dann dieses Ding anmacht, dann kann man da auswählen, zum Beispiel aus Ad Storage und Analytics Storage, die kannten wir schon aus dem Consent Mode. Dazu hat uns Google noch gegeben Functional Storage, Personalization Storage und Security Storage. Und auch da habe ich beim ersten Mal gedacht, okay, das ist ja eine nette Idee, setzt ja nur keiner und nutzt auch keiner. Ne? Was Google uns da nicht gerade anbietet, ist, du kannst da auch beliebigen anderen Schnickschnack eintragen. Du kannst da eintragen Facebook oder Karl-Heinz oder was auch immer und kannst deine eigenen Nutzereinwilligungs Attribute mehr oder weniger erfinden. Ja? Und anders als dieses Ad-Storage und Analytics-Storage, was dazu gedacht ist, Google Analytics-Tags zwar einfach immer auslösen zu lassen, aber eben diese Einstellungen zu akzeptieren und zu respektieren und dann zu sagen, okay, ich darf es nicht, dann setze ich halt keine Cookies und mache das alles ohne, ja, kann man eben darüber auch sagen, naja, ein bestimmtes Tag soll entweder gefeuert werden oder nicht, wenn irgendetwas denied ist oder wenn ich es darf. Und das ist wiederum jetzt eine Geschichte, damit kann ich eine ganze Menge machen. Wenn ich in den Einstellungen zu dem Container diesen Nutzereinwilligungs-Beta-Schnickschnack einschalte, dann habe ich in der Liste aller Tags, habe ich oben drüber ein neues Symbol und darüber kann ich mir eben auch gesammelt für alle meine Tags, die ich da habe, die Einwilligungseinstellungen anschauen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man für jedes Tag statt mit irgendwelchen blockierenden Triggern oder irgendwelchen Konstrukten, die dann aus dem Data Layer, aus einem Cookie oder sonst woher, wenn jetzt gerade was getriggert werden soll, erstmal auslesen, ob sie es dürfen oder nicht, ist die Idee, diesen ganzen Kram einfach über den Consent Mode im Google Tag Manager zu steuern. Nehmen wir ein konkretes Beispiel, nehmen wir das Facebook Tracking, was ja mit diesem ganzen Consent Mode Kram eigentlich gar nichts zu tun hat. Wenn ich steuern möchte, ob Facebook ausgespielt werden darf oder nicht, kann ich in meiner Consent-Initialisierung erstmal sagen, Facebook denied. Ne? Dann ist das die Grundeinstellung. Und wenn jetzt mein Consent-Tool, was ich verbaut habe, geladen wurde und die Consent-Lage ist klar, indem ich sie aus dem Data leer lesen kann oder sonst irgendwoher aus einem Cookie, dann kann ich, im Moment muss ich das jetzt noch selber hingehen und mir diese Consent-Lage, darf ich Facebook zum Beispiel ja oder nein, zu übersetzen in so ein Consent-Mode-Attribut, Facebook Tracking, kann ich das nennen, oder Facebook oder FB oder was auch immer, dann habe ich FB allowed oder FB denied, ja. Übersetze das, schreibe dann also dieses Consent Update, der Update der Consent Lage für den Consent Mode und sage, ab diesem Zeitpunkt, ab dem ich weiß, mir hat mein Consent Tool gesagt, Facebook darf ich, würde dann alles, was danach irgendwie so an Tags feuern sollte für Facebook eigentlich, wird dann auch ausgeführt. Das heißt also, ich habe zusätzlich zu diesen eigentlich blockierenden Triggern, die ich halt immer irgendwie bauen muss, kann ich jetzt eigentlich diese Consent-Lage verwenden, um bestimmte Tags zu blockieren oder eben ausführen zu lassen. Was Google sich natürlich eigentlich dabei gedacht hat, ist, dass so Facebook und andere Hersteller von irgendwelchen Tracking-Tools jetzt einfach hingehen und sich vielleicht auch irgendwelche Sonderkonditionen überlegen, unter denen diese Tags vielleicht ausgeführt werden können, aber bestimmte Sachen nicht erlaubt sind, wie zum Beispiel das Speichern von Cookies oder sonst irgendwas. Es ist mir aber egal, was Facebook sich dabei gedacht hat, was Google sich dabei gedacht hat. Ich muss weder warten, dass irgendwelche Tag-Hersteller hingehen und auf irgendwelche obstrusen Erlaubnisse im Consent-Mode warten oder nicht. Und ich muss auch diesen ganzen Ad-Storage und Analytics-Storage-Quatsch für Google Analytics nicht mitmachen, wenn ich es nicht will. Ich kann aber hingehen und kann mir für alle meine Tags und Tag-Typen, die ich habe, kann ich mir selber ein Consent-Attribut überlegen, kann es verwalten und kann die Einstellungen, die jetzt im Moment aus meinem Consent-Tool kommen, relativ einfach übersetzen in Consent-Mode-Einstellungen, also eben denied oder allowed. Und das ist der Punkt, an dem ich sage, das Ganze wird hilfreich, weil ich mir nicht einen Wolf bauen muss bei diesen ganzen Triggern. Ja. Also an der einen Stelle wird es für mehr Übersicht sorgen. Es wird einfacher werden, wenn die ganzen Consent-Tool-Hersteller auf dieses Ding aufspringen und uns eben zusätzlich zu irgendwelchen Dingen, die sie uns vielleicht in den Data Layer schreiben, eben auch Consent-Updates in den Data Layer schreiben, sodass ich mich da nicht mehr selber drum kümmern muss. Und wenn ich es dann geschafft habe, und das ist immer die Herausforderung heutzutage, dass das Consent-Tool früh genug geladen wird und dieser Kram früh genug irgendwie im Data-Layer bereitsteht, dann kann ich vielleicht auf diesen ganzen Triggergruppen, Zinnober und so weiter verzichten. Es gibt zwei Sachen, die ich im Moment noch so ein bisschen blöd finde. Ding Nummer eins ist, man wird im Debugging nicht gerade darauf gestoßen, wie die aktuelle Consent-Lage ist. Das heißt, ich kann bei einem Trigger oder bei einem Tag nachher sehen, ob Consent verhindert hat, dass das Ding gefeuert wurde, das sehe ich. Aber wie die Consent-Lage zu einem bestimmten Zeitpunkt ist, wenn irgendwas zum Beispiel im Data Layer erscheint, das kann ich nicht nachvollziehen. Ne? Also wie es jetzt zum Beispiel bei Page Loaded, wie ist da die Consent-Lage gewesen, bevor mein Etocard-Event gekommen ist oder so. Ne? Das kann ich mir alles leider nicht anschauen, nur bedingt. Wenn diese Consent-Updates tatsächlich alle über den Data-Layer passieren und nicht über API oder von irgendwelchen Tags gebaut werden, dann kann ich mir das aus dem Data-Layer auslesen, kann dann nachgucken, wie es aussieht. Da habe ich in meinem Blogpost eine kleine Anleitung dazu gepackt. Ich habe auch einen Link reingepackt zu, ich sag mal, so einem Hilfstag, wo man diesen ganzen Consent-Kram vielleicht mit verwalten kann, wenn man jetzt früh auf diesen Zug aufspringen will, so am Beispiel von OneTrust habe ich das gemacht. Also OneTrust-Bedingungen in beliebige Consent-Mode-Attribute umzuwandeln.
Apropos OneTrust, hast du auf deiner Seite dauernd neuen Consent, sag mal?
Auf der Ganke.de ist immer noch das OneTrust-Ding.
Da okay, ich hatte das Gefühl, dass wenn ich bei dir auf dem Blog bin, ich öfter mal einen neuen Consent-Tool
sehe. Nee, bei mir auf dem Blog ist ist schon sehr, sehr lange jetzt ja inzwischen ja Pivik Pro.
Ja.
Ne? So, auf der Ganke.de wohnt immer noch das OneTrust-Ding. Und der einzige, wo mein eigener simpel Consent-Dialog noch zu finden ist, ist auf Analytics. Und den habe ich die Tage ein bisschen aufgepeppt. Ja. Der sieht jetzt ein bisschen nerdiger aus. Aber ansonsten hat sich an der
Tool-Landschaft
hat sich nichts geändert.
Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie cool ist dieses neue Feature mit dem Consent-Zeugs jetzt?
Jetzt gebe ich ihm 6, weil ich auch schon angefangen habe, damit zu arbeiten. Ne? Also wo jetzt jemand kommt und sagt, ja, ich habe noch gar kein Consent-Tool, lass uns das mal jetzt irgendwie einbauen, gehe ich jetzt verstärkt dahin und benutze das einfach, statt diese ganzen Trigger-Zinnober zu bauen. Und dazu kommt eben, ich habe ja gesagt, es gibt zwei Punkte, die das Ganze schwierig machen. Das eine ist das Debuggen, ne? Und das andere ist, sich eine Übersicht darüber zu verschaffen. Du musst im Moment also einfach wirklich hingehen und musst auf dieses Ding draufklicken, um zu schauen, welches Tag hat jetzt irgendwie welche Einstellungen, wenn du das nicht dadurch rausfinden willst, dass du jedes Tag einzeln aufmachst und dann in die Einstellungen reinschaust. Ne? Also diese Consent-Mode-Einstellungen sind im Moment so ein bisschen angeflanscht an den Google Tag Manager, sowohl im Google Tag Manager UI als auch und vor allen Dingen eben im Debugger. Das muss noch besser werden, dann kriegt das auch vielleicht eine 8, 9 oder 10. Ja, eine 10 kriegt's wahrscheinlich erst, wenn ich diese ganzen Race Condition Blödsinn nicht mehr habe, ne? Also ich muss halt tatsächlich immer noch auskaspern, ob ich immer noch mit Triggergruppen arbeiten muss oder nicht, also sprich, ob die Consent Lage rechtzeitig zur Verfügung steht oder nicht. Das ist immer noch Aufgabe meines Consent Tools und die können teilweise eben lange brauchen. Und das ist manchmal auch gar nicht Schuld des Consent Tools, ne? Also ich habe auch einen simulierten Consent einfach mal in diesem allerersten Trigger-Event, was mir der Google Tag Manager jetzt anbietet, ausgeführt, wo ich nichts mache, außer ein bisschen was in den Data Layer schreiben. Und trotzdem durch dieses asynchrone Ausführen heißt es jetzt nicht, dass dieser ganze Kram im Data Layer ankommt, bevor diese ganzen anderen Events irgendwie stattfinden. Ne? Also irgendwas beim Seitenaufruf zu triggern ist immer noch schwierig unter Consent-Bedingungen heute. Es sei denn, du liest das Cookie wirklich selber vorher aus und es ist schon Consent da. Mhm. Ne? Aber auf Tools warten ist in der Regel, es dauert einfach zu lange. Ne? Ist traurig, ist aber so.
Ja.
Ja, also das zu diesem Consent-Mode-Dings-Tool. Ne? Also ich habe auch nochmal ein Print-Screen reingepackt, wie zum Zeitpunkt halt Mitte diesen Monats es aussah mit Consent-Tool-Herstellern. Inwieweit unterstützen die den Consent-Mode und was unterstützen die? Das ist eine sehr überschaubare Liste und die haben im Moment alle nur Ad-Storage und Analytics-Storage auf der Pfanne. Sobald die also hingehen und diese anderen Typen unterstützen und vor allen Dingen auch frei definierbare Einwilligungsarten unterstützen und ich da meinen Kram beliebig drüber steuern kann, wird das, glaube ich, noch viel, viel sinnvoller. Es ist Early Stage.
Okay.
Simon hat drüber geschrieben, Anfang des Monats oder sogar schon Ende letzten Monats. Ich habe, wie ich zugegeben, habe ein bisschen gebraucht, um den Wert irgendwie davon zu erkennen. Aber schaut euch das gerne mal an. Und als Link zum Abgewöhnen habe ich dann noch einen reingepackt, nämlich natürlich wieder aus dem Google-Blog, wo die wieder dieses ganze Thema hier Marketing-Plattform und Analytics und alles wird gut und der Consent-Mode ist eben ein großer Teil von dieser Lüge, die uns die ganze Zeit jetzt erzählen. Ne?
Ja, aber du packst da zwei Sachen zusammen. Einmal das Handling von Consent im Tech-Manager, einmal den Consent-Mode, den du nicht magst.
Ja.
Das werden wir in folgenden Folgen dann auseinanderklabüstern.
Genau. Also Consent-Mode im Tech-Manager, Daumen hoch. Consent-Mode generell, um die Leute zu verarschen und ohne Cookies trotzdem Daten zu sammeln, Daumen runter.
Okay, dann kommen wir jetzt zum nächsten, würde ich sagen, damit wir noch in der Zeit schaffen.
Ja.
Und zwar, ich habe bisher noch nie einen Kunden mit Shopify gehabt. Du?
Ja.
Okay.
Mehrfach.
Okay. Aber
macht nie Spaß.
Aber die haben eine Lösung. Hast du es durchgelesen,
Markus? Nee, habe ich noch nicht.
Okay, dann erkläre ich dir das. Saugeil, weil das macht neues Spielzeug von dir sofort saupraktisch, also sowieso schon sehr praktisch ist. Und zwar haben die das Problem, dass die Transaktionen irgendwann im Data Layer von Shopify verschwunden sind, also Probleme, riesige Probleme gehabt haben. Und jetzt schickt einfach das Shopify Backend an den Server-Side Google Tag Manager die komplette Transaktion. Mhm. Das heißt, keine Bestellung geht mehr verloren und alle Daten sind da und alle sind glücklich.
Ja.
Das erklären die Analytics Ninjas, finde ich sehr cool.
Klingt nach einer guten Lösung.
Ja.
Wenn man einen serverseitigen eigenen Endpunkt hat.
Sollte man langsam drüber nachdenken, glaube ich. Ne? Macht Sinn. Ich mache da jetzt auch schon einiges mit. Bringt Spaß, wenn man so verstanden hat, was da los ist. Ich habe den dafür intelligenter gehalten, aber bisher tatsächlich nicht. Und bei die machen das über so einen Web-Request. Sag mal, hast du schon deinen Kühlschrank an den Server-Side Google Tag Manager angeschlossen?
Nee, der geht bei mir nach wie vor, der sendet immer noch an If This Then That, das ist mein Hub, über das das durchgeht. Aber hast recht, könnte man eigentlich auch mal ändern. Ich habe genug Endpunkte, so ist es nicht.
Apropos, die nutzen hier irgendwie PubSubHub oder wie das hieß.
Ja,
mal eingeführt. Genau. Damit
das
der
muss man nur schnell genug sagen, dann haut das hin.
Damit der Request nicht verloren geht.
Ja.
Fand ich sehr clever, dass wenn man direkt an den Server schickt, an den Tech-Manager-Server, dann könntest du eventuell verloren gehen, glauben die vielleicht, was würdest du sagen, es ist sinnvoll, direkt zum
Tech-Manager-Server zu schicken? Wenn ich sowieso auf der Google-Cloud-Plattform irgendwie arbeite, dann sicher.
Kannst was du dann die, sicher? Dann direkt kann, ja, schicken
dann,
oder über den
dann kannst du diese ganzen Dienste, dann bist du ja zu Hause da, dann kannst du es auch da durch so einen Proxy jagen, wenn du meinst, du musst das machen.
Okay.
Nö, ist ja nicht verkehrt, also es ist ja nicht so, ich weiß nicht genau, aber normalerweise müsste dann ja, wenn von da aus der Versand an den Endpunkt schiefgelaufen ist, wird es zu einem späteren Zeitpunkt wieder in Kö und wird nochmal versucht. Und dass ein Server-Side-GTM-Endpunkt gelegentlich mal ein 500 statt ein 200 zurückliefert, ist jetzt nicht so unüblich, wie man denken sollte. Also ich will jetzt nicht rumhacken auf dem Server-Side-GTM, ist ja mein Lieblingsspielzeug seit einiger Zeit. Aber an Zuverlässigkeit und so weiter und Ressourcen, Hunger, da ist noch viel Luft nach oben. Ja? Und wenn du dir überlegst, dass du da etwas hast, was eben per Default auf mehreren Maschinen läuft und das ist eine flexible App-Engine, das heißt, da werden Maschinen rauf und runter gefahren. Wenn an der Maschine raufgefahren wird, dann deswegen, weil die anderen irgendwie Probleme haben, die Last
man sollte vorher hochfahren. Ja?
Das heißt also, es kann durchaus sein, dass es in dieser ganzen Skalierungsphase schon mal sein kann, dass der Hits verloren gehen. Und wenn PubSubHub dazwischen dafür sorgt, dass die dann einfach später nochmal verarbeitet werden können, dann ist es bestimmt eine gute Idee.
Okay, war mir nicht ganz klar.
Damit nee, so super zuverlässig wie, ich sag mal, wenn du Daten direkt an Google Analytics sendest, dann ist da dahinter eine andere Infrastruktur als 3 bis 6 App-Engine-Instanzen.
Wahrscheinlich. So. Wahrscheinlich auch jetzt, dauerhaft verfügbar.
Ja, so. Und wenn du jetzt mal, hatten wir auch schon mal drüber geredet, wenn jetzt eine Instanz tatsächlich nicht mehr irgendwie als 20 GA4-Requests gleichzeitig verarbeiten kann, und du hast mal 21 Leute auf der Website, die gleichzeitig irgendwie eine Seite laden, dann bist du schon den Arsch gekniffen. Theoretisch recht.
Ja. Ne?
So, was haben wir noch? Wo wir bei Anleitungen sind.
Ja.
Bei Analytics Mania gibt es eine Anleitung, wie man unter anderem zum Beispiel den Vimeo, also um genau zu sein, ganz konkret den Vimeo Player, auch eben als Quelle nehmen kann, um Tracking in Google Analytics für das Benutzer, also das Verhalten, Konsumiererverhalten des Videos, da Vermessung einzubauen. Das war jetzt der schlimmste Satz, den ich in den letzten 3 Wochen gebaut habe. Entschuldigung.
Genau, Vimeo für Google Analytics 4, damit man es damit umsetzen kann.
Ja, so. Und basiert im Prinzip darauf, dass, und das finde ich gut, dass Vimeo das macht, das Vimeo arbeitet ja wie viele andere Sachen halt in so einem iFrame und wenn die beinhaltende Seite irgendwie tracken soll, dann ist das Beste, was so ein iFrame machen kann, Messages zu senden an seinen Parent. Und das macht der Vimeo Player offensichtlich. Und im Blogpost wird erklärt, wie diese Messages halt über einen Listener aufgefangen werden können, über einen HTML-Tag, um dann die entsprechenden Infos, was ist gerade passiert, in den Data Layer zu schreiben, um da wieder Tags mit zu befeuern, die das dann an Google Analytics senden können. Bam. Ich sag mal, dreckig hätte man jetzt im Listener gleich irgendwelche Hits raussenden können oder sonst irgendetwas. Ich finde schön, dass da was in den Data Layer gepusht wird. Aber noch schöner finde ich, dass der Vimeo Player an seinen beinhaltenden Parent Nachrichten sendet. Ich benutze das sehr, sehr gerne, um Dinge, die halt irgendwie, was weiß ich, eine Buchungsstrecke, die in einem iFrame auf einem anderen Server arbeitet und so weiter.
Ja.
Da kannst du diesen ganzen Cross-Domain-Ansatz und so weiter, kannst du halt vergessen, aus guten Gründen. Aber Messages an einen Parent senden kannst du eigentlich immer, weil der Parent muss drauf hören und der muss sich darauf einlassen und muss diese Messages wirklich verarbeiten, damit was Schlimmes passieren kann. Insofern ist das reine Versenden von Messages aus einem iFrame grundsätzlich erstmal keine schlechte Idee.
Nee, eigentlich die Methode überhaupt für iFrame-Tracking generell.
Ja.
Okay.
Und ja, dann damit noch
die Simo-Ecke.
Ja, die Simo-Ecke ist super kurz. Wenn du Bock hast, den Server-Side Google Tag Manager auf der AWS-Cloud zu betreiben, findest du bei Simo eine Anleitung, wie du es machst. Wir hatten beim letzten Mal schon mal gesagt, in der letzten News-Folge, dass man, dass es jetzt offizielle Wege gibt, das Ding selber aufzusetzen. Es muss nicht die Google Cloud-Plattform sein, alles, was irgendwie Docker kann. Und am Beispiel von AWS gibt's beim Simo eine Anleitung. Das andere Ding, was wir hier geschludert haben, ist sein Blogpost zum Thema Consent Mode in GTM. Der ist einfach weiter oben verlinkt, wenn ihr den vermissen solltet. Da haben wir ja eben die ganze Zeit drüber schwadroniert.
Yeah, damit wären wir durch.
That's it for the Fundstücke.
Jetzt kommen die Termine. Termine, Termine, Termine. Wir haben wieder welche.
Es gibt mal wieder Termine, ja, also sogar auch so mit echten Leben-Geschichten. Da gibt's bestimmt mehr als die, die ich jetzt nenne, aber was mir jetzt eingefallen ist, ist die Campix und der OMT. Wann kommt das raus?
Ich glaube,
noch diesen Monat raus, im übernächsten Monat. Also Ende August, Anfang September wären die dann. Ich denke mal, dass auch davor schon irgendwelche Geschichten stattfinden. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal wieder, irgendwelche Meetups oder sowas zu organisieren im August. Man weiß es nicht. Solange es gut geht, sag ich mal. Ne?
Dann wahrscheinlich eher nach den Ferien, würde ich sagen. Ja, ne?
Mit den Präsenzgeschichten.
Ja.
Was haben wir noch? Am 21. Juli findet das allererste Adobe Analytics User Group Kickoff Meeting für Europa, für den europäischen Benutzerraum statt. Wenn Adobe also dein Ding ist, dann melde dich da an und tu mit. Überhaupt habe ich das Gefühl, haben wir aber auch schon mal gesagt, dass das ist gerade eine ganz spannende Zeit, ne? So, da entstehen jetzt irgendwie aus der Community irgendwelche Tools und Vorlagen und Dinge, wo man vorher nichts von mitgekriegt hat. Hätte ich fast Bock drauf. Wenn ich Zeitüberfluss hätte, würde ich mich jetzt, glaube ich, im Moment mehr mit Adobe befassen wollen. Du nicht? Wenigstens mal so ein paar Hits absetzen, mal glücklich.
Nee, gar nicht. Wenn dann richtig rein, nicht nur so ein bisschen spielen, wenn dann richtig.
Ja.
Wenn dann vom 3-Meter-Turm.
Ja. Aber Adobe durchspielen dauert auf jeden Fall viel länger als Matomo. Wenn du Matomo durchgespielt hast, dann geh doch auf das oder mach mit beim Matomo Camp. Das ist nämlich geplant, also soll ein reines Matomo Barcamp geben. Und im Moment kann man noch, an der Form und Art mitgestalten. Den Link habe ich einfach nochmal mit reingepackt für unser matomocamp.org.
Ist ein Online-Camp, nur zur Info.
Genau, soll online stattfinden. Und letzter Link wäre dann der Anfang einer Serie zum Thema Customer Data Platforms auf bei den Analytics Pioneers. Ich habe gedacht, da können wir auch ruhig nochmal drauf hinweisen. Da findet ja immer irgendwas statt. Und jetzt gibt es so einen Schwerpunkt CDP und dann kommt mal wieder was mit Google Analytics und so. Also da passiert ja ständig irgendwie jetzt. Deswegen hier nochmal mit in die Termine gepackt. Fertig.
Okay, damit wären wir durch. Dann würde ich sagen, dann Feedback wie immer an uns. Ihr kennt die Wege, Bewertungen, gerne Bewertungen jetzt gerade. Nutzt die Zeit am Strand oder am Swimmingpool bei euch im Garten. Holt euer iPhone raus und macht eine Bewertung auf iTunes. Ansonsten würde ich sagen, termfrequenz.de, ihr wisst Bescheid.
Ja, ihr wisst Bescheid. Und wenn das jetzt alles viel zu viel Gelaber war über diesen Consent-Mode-Kram, dann guckt doch mal, vielleicht habe ich es inzwischen geschafft, auf meinem YouTube-Kanal da was so zu veröffentlichen. Ich glaube, wenn man das sieht, ist das alles viel, viel transparenter.
Genau. Okay, das war's dann von mir hier aus Köln.
Ja, und von mir auch hier aus dem sonnigen Mönchengladbach. Und bis zum nächsten Monat.
Bis dann. Ciao.
Ciao.